sollte jetzt gerade Musik zu hören sein. Leider haben wir ein kleines Spotify-Problem anscheinend. Und ja, deswegen geht es einfach direkt weiter mit dem zweiten Teil dieser Podiumsdiskussion. Viel Spaß. Ja, zuletzt hat Claudia Ganzauge gesprochen, die Beraterin in einer Schwangerschaftskonfliktsberatungsstelle ist. Genau, und ich fand es total spannend zu hören, dass es eben so zwiespältig ist, diese Beratungsstelle. Also einerseits ist halt gibt es diesen Paragraph, wo eben, ich lese noch mal ein Stück vor, in Paragraph 219 drin steht, in Absatz 1, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat. So, Zitat Ende. Genau, das ist eben, also im Paragraph steht eigentlich drin, ja, die Beratung soll eigentlich die Frauen dazu bringen oder die Schwangeren dazu bringen, die Schwangerschaft nicht abzubrechen. Und die meisten oder viele haben eben die Entscheidung schon getroffen und wollen eigentlich nur diesen Schein haben. Ja, und da ist eben dann natürlich ein ganz klares Machtgefälle, davon spricht sie ja auch. Und auf der anderen Seite haben diese Beratungsstellen aber eben auch ein weiteres Beratungsangebot, was eigentlich eine gute Möglichkeit sein könnte, um eben über Unsicherheiten zu sprechen, selbst wenn die Entscheidung zum Abbruch schon gefallen ist. Genau, und dadurch, dass man aber mit diesem Schein da rausgehen möchte, wird ein offenes Gespräch dadurch überschattet. Und ja, zur Beratung, zur Ausbildung fand ich auch sehr spannend zu hören, dass es eben dass einem keine Haltung mitgegeben wird, sondern wenn es eine Haltung gibt, die mitgegeben wird, steht die halt in den Paragraphen und das ist eben für Leute, die schon beschlossen haben, abzutreiben, genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich hören wollen. So, genau, das fand ich sehr, sehr spannend. Und ja, nicht nur die Beratung an sich, also dass sie gesetzlich verankert ist, ist eine Hürde auf dem Weg zum Schwangerschaftsabbruch, sondern es gibt auch noch andere Verzögerungen, die von ärztlicher Seite vorgenommen werden können. Genau, und eben diese 3 Tage Pflicht, Wartepflicht. Und dazu hören wir jetzt auch nochmal einen Schwank aus dem Podium.
Es ist natürlich für die Frauen immer schwieriger, je weiter der Prozess abläuft, die Entscheidung frei zu treffen. Und wenn das durch medizinische Kollegen verhindert wird, finde ich das traurig, dass man da nicht den sofortigen Zugang gewähren kann, die Schwangerschaft feststellt und dann eben die Entscheidung der Frau überlässt, wie sie sich entscheidet. Man fragt sich, was muss ich sehen und was muss ich nicht sehen. Also wir wollen natürlich gern sehen, dass es sich um eine Schwangerschaft handelt, ansonsten ist ja der gesamte Prozess Unfug und dass die Schwangerschaft natürlich auch keine krankhafte Schwangerschaft ist, sondern dass es eine normale Schwangerschaft im Uterus ist. Es gibt ja auch Eileiterschwangerschaften, die sind ja diesen ganzen Abortthemen nicht zugänglich. Also es ist eine ganz andere Erkrankung, muss auch anders operiert werden oder anders behandelt werden. Und wir wollen natürlich sehen, dass die Schwangerschaft intrauterin sitzt. Das ist die Voraussetzung für einen sicheren Abbruch. Und das kann ich in der 5. Woche ungefähr feststellen, sehe ich den Fruchtsack und dann weiß ich, die Schwangerschaft ist dort. Mehr brauche ich nicht wissen. Und dann muss ich das nicht verzögern und warten, bis man das Kind vielleicht oder das Herzaktionen gesehen werden. Was aber manche Gynäkologen machen, Frauen kommen dann zu mir und sagen, ja, meine Gynäkologin hat gesagt, ich muss nochmal wiederkommen. Man sieht noch keine Herzaktionen. Das ist nicht notwendig. Und vielleicht sollte das auch mehr publik unter den Fachkollegen sein, aber es ist eben sehr schwierig.
Das erleben wir auch in der Beratung, dass Menschen kommen, die eine Schwangerschaft festgestellt haben, wo die Ärztin halt auch oder der Arzt es eben auch verzögert und sagt, nee, ich soll nächste oder übernächste Woche nochmal kommen, wo dann wir natürlich auch die Rolle haben zu sagen, dafür gibt es keine Notwendigkeit. Sie können selbstverständlich sich jetzt jemanden suchen, der den Schwangerschaftsabbruch bei Ihnen vornehmen wird.
Wir hören also mehrmals vom Podium und auch aus dem Film, den wir geschaut haben, von Menschen, die ungewollt schwanger sind oder die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, dass das unglaublich viel Druck, also auch psychischen Druck seitens der Behörden gibt, die eigentlich beraten könnten, sollten und immer wieder Hürden eingebaut werden, um doch die Schwangerschaft nicht zu abzubrechen oder aber auch, was dann irgendwie zu diesem tatsächlichen Fall führt, dass diese zeitlichen Abläufe so viel Zeit brauchen, dass die Menschen dann über dem gesetzlich erlaubten Zeitraum liegen, dass die dann außerhalb von diesen 12 Wochen liegen und ihnen deswegen auch noch mehr Stress oder prekäre Situationen damit irgendwie droht und weswegen sich manche auch zum Beispiel, die in Deutschland leben, für Schwangerschaftsabbrüche in anderen Ländern entscheiden müssen.
Ja, ich fand auch mega überraschend zum Beispiel, dass in Deutschland die Krankenkassen das nicht bezahlen. Also es gibt alle möglichen Hürden, über die man springen muss. Das haben wir jetzt schon ganz oft gehört. Eine Beratung, Wartezeit, dann noch Ärzte, die sich weigern, das direkt zu machen oder sagen, kommen Sie in ein paar Wochen nochmal wieder. Und dann muss man es auch noch selber bezahlen. Und im Film kam vor, dass man je nach Methode mit Kosten bis zu 1.000 Euro rechnen muss. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenakt. Also ja, das hat mich ganz schön schockiert, dass da keine Unterstützung irgendwie vorhanden ist von der Krankenkasse.
Vielleicht ist das auch der Moment, sich nochmal über Jens Spahn lustig zu machen, der tatsächlich sich nicht dessen bewusst ist, dass Menschen das nicht leichtfertig machen, weder mit Schwangerschaftsabbrüchen noch mit der Pille danach, weil die müssen Menschen auch aus der eigenen Tasche bezahlen, die wird von niemand übernommen. Es gibt auf jeden Fall viele Dinge, die nicht im Sinne der Menschen laufen, die schwanger werden könnten, die nicht im Sinne von Selbstbestimmungsrecht. Und deswegen gab es auch diese Frage gestern, vorgestern am Mittwoch auf dem Podium und aber auch im Saal in der Cinemathek in der NATO bei der Filmvorführung und der Diskussion. Wie stellen wir uns das eigentlich anders vor? Was sind unsere Utopien vielleicht? Aber auch, was sind diese kleinen Schritte und Veränderungen, die vielleicht sowohl realpolitisch, aber auch irgendwie revolutionär uns als eine positive Entwicklung, eine Entwicklung, die mehr in Richtung Selbstbestimmungsrecht läuft. Was könnten die sein? Und dazu hören wir jetzt noch einen letzten Teil für heute, einen letzten Ausschnitt aus der Podiumsdiskussion, die am Mittwoch in der Cinemathek stattgefunden hat. Da geht es um die Zukunft.
Ich wollte nämlich gerne fragen, zu so einer Zukunftsperspektive könnte ja zumindest der medikamentöse Abbruch eventuell auch stärker zu Hause stattfinden. Also dass das so, in Großbritannien zum Beispiel wird das ja mittlerweile auch genutzt oder getestet. Ich weiß nicht genau, da gab es auf jeden Fall so eine Studie, Teststudie zu oder Testphase. Und ich habe mich gefragt, ob das auch, was Sie davon halten. Genau.
Also prinzipiell ist natürlich der medikamentöse Abbruch besser für, ich will mal sagen, schonender für den Körper. Und in Ländern wie Schweden, Finnland werden 99% der Abbrüche medikamentös durchgeführt. In Deutschland leider, ich glaube, die Zahl ist bei 40%, wird es noch operativ gemacht. Und aber der medikamentöse Abbruch ist natürlich auch was man zu Hause machen könnte. Gibt es ja dieses Take-Home-Verfahren, wobei ich natürlich kritisch dem gegenüberstehe, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil ich Frauen auch sehe, denen es nicht gut geht an dem Tag. Und ich habe auch schon Frauen gehabt, die nach Hause gegangen sind oder nach Hause gehen wollten und die der Rettungsdienst mir dann irgendwo auf der Straße aufgesammelt hat, wieder in die Praxis gebracht hat, weil es den Patienten doch nicht so gut ging, wie sie dachten. Und da finde ich, wenn man die Frauen ganz alleine lässt mit diesem Zuhause, der Zuhause-Durchführung, das ist schwierig. Ich denke, man sollte das abstufen, wie ist die Frau beschaffen, wie weit ist die Schwangerschaft, was ist das für ein Typ Frau, ne? Also das ist so pauschalisiert, finde ich das schwierig. muss ich alles sagen.
Aus dem Publikum wurde dann gefragt, ob nicht eine Begleitung durch eine Doula für Abbrüche sinnvoll wäre.
Wäre sicherlich ein Konzept, ja. Wenn jemand, der ein bisschen medizinische Erfahrung hat, ne, die Frauen begleitet. Der Partner ist meistens mit der Situation auch überfordert. Wenn jetzt, also jetzt, das sollte nicht falsch verstanden werden, wenn jetzt medizinische Probleme auftreten während des Eingriffs, ne, oder während der Situation, dann erfahren wir das häufig, dass das schwierig wird dann zu Hause. Und deswegen wäre es zu wünschen, dass jemand die Frau betreut, die ein bisschen medizinischen Grundverstand hat.
Es gibt ja auch in Leipzig Praxen, die die Tabletten mit nach Hause geben, die zweite Tablette. Aber letztlich ist es ja so, wie Sie sagen, Sie müssen es ja verantworten und damit liegt es halt in der Hand der jeweiligen Ärztin. Gibt es beim Stammtisch von Ihnen manchmal auch so einen Austausch dazu? Also auch gerade so in die Zukunft geguckt. Viele von Ihnen sind ja, werden nicht noch 30 Jahre arbeiten. Wie sieht es in Leipzig mit Nachwuchs aus? Gibt es da so, gibt es ja untereinander auch so einen Austausch?
Das gibt's. Und in Leipzig ist natürlich eine schöne Stadt und da wollen natürlich auch viele Fachärzte sich niederlassen und deswegen ist es in Leipzig selbst wahrscheinlich nicht das Problem, dass man genügend Nachwuchs findet, der das auch sich diesem Thema annimmt. Und es hat ja auch in den letzten, ich glaube, es machen jetzt mittlerweile 13 Frauenärzte in Leipzig ungefähr oder noch mehr medikamentösen Abbruch. Als ich angefangen habe, waren wir zu 6 ungefähr. Also das hat sich wirklich deutlich verbessert. Mhm. Und schwieriger wird es natürlich für die ländlichen Regionen, wo Kollegen die Praxen schließen, die Praxen gar nicht weiter verkauft werden und dann natürlich eben auch diese beiden Fahrtwege in Anspruch genommen werden, was natürlich dann schwierig ist für solche Abbrüche.
Ich habe heute früh zu meinen Kolleginnen gesagt, dass ich, wenn ich mir vorstelle, dass 2 Jahre lang nur Männer schwanger werden könnten und auch im Nachgang die Care-Arbeit überwiegend hätten, dass wahrscheinlich sehr schnell sich Gesetze verändern würden.
Vielen Dank nochmal an alle, die bei diesem Podium auf der Bühne und auch Publikum saßen für das gute Gespräch. Und ich habe mir sehr viele Gedanken auch tatsächlich daraus mitgenommen. Vor allem auch die Frage nach der Zukunft, weil ich glaube, manchmal sind wir sehr damit beschäftigt, dass was jetzt nicht geht, was es jetzt an Gesetzen gibt, die wir nicht wollen, und uns in dieser Beschäftigung so aufreiben, dass wir manchmal dabei vergessen, uns zu fragen, was sind eigentlich unsere Visionen, unsere Utopien? Und ich glaube, das Erste deswegen ist das Erste, was mir an Veränderung einfällt, tatsächlich noch sehr klein. Mir fällt auf, dass mir dieser Abend zum Beispiel gut getan hat, weil es unglaublich viele Menschen gab, die offen davon gesprochen haben, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch in ihrem Leben gemacht haben. Das ist dann auch nochmal an dieser Stelle auch dieses Titelbild vom Stern, vom Magazin aus den 70ern zitiert wurde, wo einfach Porträts von Frauen und Flinters abgebildet wurden, die sagen, wir haben abgetrieben. Und ich glaube, genau dieses, wir müssen darüber reden, lass uns offen darüber reden und lass uns auch zuhören lernen. Das ist, glaube ich, das, was mir erstmal in meinem Gehirn als erstes kommt. Lass uns mehr reden und mehr zuhören. Und was sagst du eigentlich? Hast du auch, sind dir Gedanken und Ideen gekommen für die Zukunft?
Bevor wir diese Beiträge für heute und gestern gemacht haben, ich hatte so ungefähre Ahnung, wie es so ist und dass das irgendwie scheiße ist. Aber jetzt, nachdem ich auch diesen Paragraphen nochmal gelesen habe, ich bin so wütend geworden und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Wieso mischen sich überhaupt Gesetze in so eine sensible Entscheidung ein? Also da bin ich echt irgendwie sauer geworden und verstehe es einfach nicht, wo das herkommt. Also dass da so die eigene Autonomie oder die eigene Bestimmung über den eigenen Körper so abgeschnitten wird und...
Ja, und ich glaube, das ist auch die krasse Frage, Sache daran. Wir wissen eigentlich, wo das herkommt, ne? Das hat vorhin Dr. Alicia Bauer gesagt.
Bayer, glaube ich.
Bayer. Das hat gestern in der Mittagspause in dem Interview mit Doctors for Choice Dr. Alicia Bayer erzählt. Das sind die Gesetze, die aus der Nazi-Zeit kommen, die 1933 beschlossen wurden, mit denen wir eigentlich immer noch leben. Und ich glaube, das ist so das, wo ich denke, okay, wir haben diese... Deutschland hat diese Nazi-Geschichte immer noch nicht verarbeitet und immer noch nicht Konsequenzen und Verantwortung daraus übernommen, was da alles entstanden ist. Das ist jetzt, glaube ich, der kurze, auch wütende Einschub, der mir einfällt.
Ja,
voll.
Ja, man sollte meinen, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, 90 Jahre danach irgendwie mal aufgeräumt worden sein sollte. Und klar, dann macht es auch Sinn, dass da... weiblich gelesenen Personen beziehungsweise Personen mit Uterus die Selbstbestimmung abgesprochen wurde, weil es war halt ein Nazi-Gesetz, oder? Das war ja auch irgendwie deren Hobby, Leute in ihren Rechten und in ihrer Selbstbestimmung komplett einzuschränken. Aber wie kann das denn sein, dass es immer noch existiert? Also es geht mir einfach nicht in den Kopf irgendwie, dass da nicht ordentlich aufgeräumt wurde im Strafgesetzbuch. Und deswegen... ist es für mich einfach so unverständlich, dass es noch existiert. Also es sollte einfach genau abgeschafft werden und eher so, ja, dass diese Beratungsangebote viel mehr verbreitet werden. Also es ist eigentlich wirklich, wenn eine Person zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen geht und sagt, hier ist mein positiver Schwangerschaftstest, so und so fühle ich mich, oder vielleicht hat die Person auch noch gar keine Gefühle, oder alle, dass dann eben gesagt wird, okay, so und so kann es weitergehen, diese Möglichkeiten gibt es, also dass da einfach klar ist, man wird beraten, ohne dass die andere Person irgendwelche Dinge will von einem, also irgendwie irgendein in die Richtung drängen möchte, sondern es wird einfach alles aufgezeigt, was geht, inklusive vielleicht finanzieller Hilfen, weil wenn jemand hinkommt und sagt, oh, ich bin schwanger, im Grunde möchte ich das Kind behalten, ich bin gerne schwanger, ich möchte gerne ein Kind bekommen und beim Aufwachsen begleiten, aber ich habe einfach keine Kohle, keine Kapazitäten, wie auch immer, dass es dann eben gibt, ja, okay, du möchtest es behalten, hier sind deine Optionen, und dass eben diese ganze, also dass auch das Elternsein leichter gemacht wird. Weil es heißt immer so, ja, treibt nicht ab, und dann hast du Kinder und dann ist die Welt aber auch oder die Gesellschaft einfach auch kinderfeindlich. Also
und voll mit Eltern, die unglücklich darüber sind, und Kindern, die unglücklich darüber sind, weil die nicht erwünscht sind, weil die Eltern daran erinnern, was sie eigentlich an Schmerz oder Schwierigkeiten erlebt haben. Und eigentlich gibt es gleichzeitig queere Familien, gibt es gleichzeitig Menschen, die gerne viele Kinder haben in ihrer Familie, die dann aber mit klassistischen, mit rassistischen, mit queerfeindlichen Stereotypen und Gewalt eigentlich konfrontiert werden in Bezug auf ihre Entscheidung. Deswegen wollen wir eigentlich die ganze Welt anders.
Ja, genau. Also es ist halt, egal wie man es macht, man macht es verkehrt irgendwie als Elternteil, insbesondere als Person, die die Kinder bekommt. Und das sollte einfach von Grund auf verändert werden. Also dass es viel mehr Unterstützung gibt für Familien, in welchen Konstellationen auch immer. Also Alleinerziehende, queere Paare, Kinder mit mehr als zwei Elternteilen existieren, so, yes. Und dann trotzdem können nicht alle die gleichen Rechte haben, und da gibt es irgendwie so viel zu tun, einfach um diese Familienkonstellation zu öffnen, und das hatte ja auch gerade Hannah schon angesprochen, dass man irgendwie das ganze Familienkonzept und den Umgang mit Familien in der Gesellschaft neu denken muss, und dann ist die Abschaffung von solchen Paragraphen auch einfach eine logische Konsequenz daraus.
Ich glaube, ich wünsche mir auch überhaupt freien Zugang zu Verhütungsmittel für queere und heterosexuelle Menschen. Ich wünsche mir auch mehr sexuelle Aufklärung und auch eine diverse sexuelle Aufklärung. Und ich wünsche mir... Was wünsche ich mir noch? Ganz, ganz viele Dinge tatsächlich. Manche gehören jetzt nicht zu diesem Thema dazu. Vielleicht höre ich an dieser Stelle auf. Genau. Ich glaube, ich wünsche mir einen anderen Umgang mit Sexualität grundsätzlich.
Das war ein Interview mit Doctors for Choice, das wir hier bei Radio Blau geführt haben. Wir beenden damit für heute den Blog zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Ihr hört immer noch den Tag des feministischen Radios hier bei Radio Blau, auch zu hören in Zürich bei Radio Lora und aber vielleicht auch in Graz und vielleicht auch in dieser eine Ort da irgendwo in Mitteldeutschland. Name vergessen. Witzig. Marburg, das wollte ich sagen. Marburg war das Wort. Genau, wir senden immer noch die nächsten 1,5 Stunden. Das Studio und der Sitzungsraum füllen sich mit vielen netten Menschen. Und wir hören erstmal nochmal einen kleinen Jingle.
Hallöchen, Hallöchen, mein Name ist Uki. Ihr befindet euch gerade mitten im Tag des feministischen Radios. So, und wenn wir uns das nächste Mal sprechen, ist es die Woche des feministischen Radios. Darauf wird es der Monat des feministischen Radios sein. Dann eines Tages ist das Jahr des feministischen Radios. Und direkt danach kommt schon eine Selbstverständlichkeit feministischer Radios. Endlich.
Ja, das war Suki mit einem kleinen Gruß. Und wir machen hier weiter mit ein bisschen Musik von den Kumbia Queers. Danach geht's weiter mit ein bisschen einem Blick auf internationale feministische Kämpfe. Und ihr werdet uns gleich alle bald im Studio hören. Und wir werden uns noch ein bisschen austauschen über queere Medien, über uns in Medien, in unterschiedlichsten Medien. Jetzt erstmal Kumbia Queers. Cumbia Queers mit Tiro al Blanco, eine ganz tolle Band mit ganz tollen Alben, die auch ganz tolle Konzerte spielen, auch manchmal hier in Leipzig, meistens im Sommer, meistens auf irgendwelchen Wagenplätzen. Ihr hört immer noch den Tag des feministischen Radios heute am 21. Oktober und heute hat hier im Radio bei Radio Blau in Leipzig schon ein Workshop stattgefunden, ein Einführungsworkshop nämlich für Menschen, die das Radio machen lernen wollen, die sich vielleicht mit dem Medium noch nicht beschäftigt haben, aber einen Einstieg finden möchten. Und wir hatten ganz viele ganz tolle Teilnehmende da, unter anderem auch zwei Menschen, die bei Damigra arbeiten. Die haben wir uns direkt geschnappt und haben mit ihnen ein Interview geführt zu Damigra, zum Dachverband und haben sie gefragt, wie sie so arbeiten, wie sie vielleicht aber auch auf so Medien blicken, was es so braucht, um auch noch mehr marginalisierte Stimmen ins Radio zu bringen und damit auch unseren Begriff von Feminismus ein bisschen gerechter zu werden. Der Beitrag geht genau 13 Minuten und 12 Sekunden. Was für ein Zufall. Viel Spaß.
Hallo, ich bin Sarah und ich stehe hier gerade in Studio 1 bei Radio Blau. Wir haben gerade den Einführungsworkshop zusammen bewältigt und ich habe zwei ganz spannende Personen kennengelernt, nämlich Julia und Lisa. Julia und Lisa arbeiten bei der Migra und ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, wofür der Migra eigentlich steht und was da eigentlich hinter diesem Verein so alles steht. Lisa, erzähl mal, was ist denn der Migra eigentlich?
Genau, hi. Schön, nee.
Schön, dass wir heute hier sind. Der Migra steht für den Dachverband der Migrantinnenorganisation und existiert seit 2014. Wir sind ein frauenspezifischer Dachverband, das heißt, wir setzen uns oder verstehen uns als Sprachrohr und Repräsentantin von über 60 Mitgliedsorganisationen, die eben dann aus Migrantinnen und geflüchteten Frauen bestehen. Und wir setzen uns, das ist unser Hauptziel, für das Empowerment ein. Dabei haben wir ein antirassistisches und feministisches Leitbild. Das heißt, wir versuchen vor allem intersektional zu arbeiten und Mehrfachdiskriminierungen von vor allem geflüchteten Frauen immer mitzudenken. Genau, es gibt so zwei Richtungen, in die wir arbeiten. Zum einen versuchen wir unsere Mitgliedsfrauen, wir sagen Mitfrauen, zu professionalisieren. Das heißt, zu vernetzen, auszubilden, zu sensibilisieren. Und auf der anderen Seite arbeiten wir mit politischen EntscheidungsträgerInnen und versuchen schon, Lobbyarbeit zu machen, Gesetzespapiere zu kommentieren und genau. Und neben der bundesweiten Arbeit setzen wir uns auch ganz lokal für die Frauen ein, in verschiedenen Projekten. Und eins davon ist das Projekt Gemeinsam Mutig, in dem wir beide arbeiten.
Zum Thema Projekt Gemeinsam Mutig habe ich erfahren, kann Julia uns ein bisschen mehr sagen. Julia, worum geht es denn in dem Projekt?
Ja, hallo, ich bin Julia und ich bin Projektmitarbeiterin bei Projekt Gemeinsam Mutig. Und in unserem Projekt geht es vor allem die Frauen, die nicht so lange in Deutschland wohnen, zu unterstützen, ihr Leben selbstständig zu gestalten. Wir haben verschiedene Workshops, Kursen, Veranstaltungen und das Ziel ist, sie zu unterstützen, sie zu empowern und ihr Leben ein bisschen einfacher zu machen.
Und ihr habt es gesagt, dieses Gemeinsam Mutig ist ein regionales Projekt. Also gibt es nur in Leipzig oder gibt es halt hier in Leipzig auch eine Stelle, wo dieses Projekt eben auch läuft, aber es gibt es auch in anderen Städten?
So, wir arbeiten bundesweit. Wir haben 8 Standorte und in Leipzig haben wir Projekt Gemeinsam Mutig.
Eine Rückfrage habe ich dazu noch. Wenn ich jetzt dieses Interview höre und ich denke, ach, das klingt spannend, da hätte ich irgendwie Lust oder da habe ich einen Anknüpfungspunkt, da würde ich gerne mal hingehen. Wie finde ich euch? Wie kann ich bei diesem Projekt mitmachen? Und was genau erwartet mich dann, wenn ich zu euch komme?
Genau, wir sind immer auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die Lust haben, uns zu unterstützen, weil gerade die Projektarbeit bei Gemeinsam Mutig extrem stark von engagierten Ehrenamtlichen abhängt, die zum einen sich selbst quasi empowern, mit ihrer Migrations- oder Fluchtgeschichte umzugehen, aber auch andere Frauen quasi mitzunehmen und mitzureißen und ihrem Beispiel zu zeigen, wie man sich einbringen kann. Und uns erreichen kann man über die Website. Wir haben verschiedene Instagram-Kanäle auch. Es gibt einmal den Dachverbandskanal von der Migra, das heißt vom ganzen Dachverband. Da findet man eher politische Inhalte und Statements, die wir haben. Wir sind an sich parteipolitisch unabhängig, haben aber natürlich Werte, für die wir uns einsetzen und berufen uns vor allen Dingen auf europäische und internationale Menschenrechtskonventionen. Und fürs Projekt Gemeinsam Mutig haben wir auch einen Instagram-Kanal, der heißt Gemeinsam Mutig Ost-Süd. Das ist ein bisschen unglücklicher Name, aber weil es eben die Region Ost-Süd ist. Und man kann auch bei uns in der Jahnallee einfach vorbeikommen im Büro, zu den Bürozeiten, wenn man mitmachen möchte und sich melden. Genau.
Das heißt, wenn ich mehr Informationen will, dann gehe ich auf den Instagram-Kanal. Dann könnte ich euch einfach schreiben, hey, ich habe jetzt Lust, ich finde, das klingt alles ganz spannend, ich mache mit. Was gibt es denn dann für Wege, wie ich euch unterstützen kann? Kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, als Ehrenamtliche mitzumachen. Man kann zum Beispiel als Übersetzerin und Dolmetscherin arbeiten und quasi für die Frauen, die im Projekt sind, auf ihre Sprache das Übersetzen, um Sprachbarrieren zu vermindern. Oder auch für uns in der Öffentlichkeitsarbeit, wo ich arbeite, uns unterstützen, indem wir Flyer zum Beispiel auf verschiedene Sprachen übersetzen. Julia kann da gerne ergänzen.
Man kann auch verschiedene Veranstaltungen mitzugestalten, selbst zu referieren, andere Frauen zu engagieren. Man kann auch Frauen begleiten, wenn sie zum Ausländerbehörden gehen müssen.